Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen hier in der Bibelstunde am 3. Februar Sonntag und am 3. Sonntag vor der Passionszeit.
Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm so wie du bist nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt. Dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, bete den Ewigen an. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Majestätisch Wesen, möcht dich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott in allem. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht herberühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Mache mich einfältig, innig abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Mach mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit. Lass mein Herz überwärts wie ein Adler schweben und in dir nur leben. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Oh, ich geh sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir warten auf dich. Du willst kommen nach deiner Verheißung. Alle Menschen, sie werden dich sehen. Jesus, wir warten auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, du bist Christus. Jesus, wir hören auf dich.
Vater, wir sind hier, weil wir hören wollen. Wir möchten dir Stille halten und möchten uns vor dir entfalten. Und wir wollen unser Herz aufmachen für dein Wort. Und wir wollen es mitnehmen. Es soll wie ein Same in vorbereitete Herzen fliegen. Und wir wollen dann ganz vorsichtig auch Erde drauf tun. Wir wollen das nicht festrampeln. Wir wollen die Sonne da dran lassen und dann soll dieses Wort heute, was wir hören, aufgehen. Und es soll nicht nur eine Tomate wachsen, es soll eigentlich ein richtiger Baum wachsen, unter dem andere Menschen Schutz finden. Es soll Frucht bringen, dieses Wort. Und ich bitte dich um die Bereitschaft, die jeder Einzelne jetzt braucht, um sich zu konzentrieren und das, den Boden zu bearbeiten, aufzumachen und dein Wort aufzunehmen. Danke für dein Wort. Amen.
Ja, nun wollen wir gemeinsam entdecken, was uns Mut, Entschlossenheit und Festigkeit trotz Schwierigkeiten geben kann auf diesem Weg durchs Leben. Da habe ich kein Rezept dafür. Aber ich habe Beobachtungen im 1. Thessalonicher Brief gemacht. Als ich diesen Brief vor einiger Zeit so ein Stück durchgelesen habe, da hat er mich richtig begeistert, ermutigt und beeindruckt. In diesem Brief kommt einerseits so viel Freude und Wertschätzung und Mut rüber und andererseits ein ganz klarer Anspruch und auch Klarheit. Zeit mit Gottleser haben sich Ende des Jahres und auch jetzt im Februar schon damit beschäftigt, mit den ersten zwei Kapiteln. Trotzdem hier nochmal der kurze Zusammenhang. Paulus kam auf seiner zweiten Missionsreise nach Thessalonich. Das war ursprünglich gar nicht so geplant, dass er dorthin geht. Eigentlich wollte er die Gemeinden nördlich, also zuerst die Gemeinden besuchen, die er bei der ersten Missionsreise gegründet hat, und dann nach Norden ziehen. Aber wir lesen dann in der Apostelgeschichte 16, dass der Geist Gottes es ihnen verwehrt hat. In der Nacht hat er ein Gesicht gesehen, einen Mann gesehen, der sagt, komm zu uns herüber und hilf uns. Und dann ist er also nach Troas, also westlich gezogen. Können Sie das auf der Karte nachverfolgen? Und dann ist er übergesetzt, über das Mittelmeer, bei dieser Meeresenge, dann nach Philippi. Die Geschichte ist uns ja auch bekannt, wie die Lydia ihr Herz auftut für das Wort Gottes. Und dann gibt es einen Aufstand in der Stadt und sie kommen ins Gefängnis. Und es sah so aus, als wäre das das Ende. Aber als sie in der Nacht lobten, da stürzten die Gefängnismauern ein, die Ketten sprangen auf und sie waren frei. Und so zog er noch in derselben Nacht nach Beröa, er zog dann weiter nach Thessalonich, das heutige Saloniki, und in jener Stadt hat er es gemacht, wie sonst auch. Er suchte als erstes die Juden auf, in der Synagoge. Luther beschreibt es in Kapitel 17 so, dass Paulus ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift öffnete, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung sprechen, und zeigte ihnen, dass Jesus der Christus der verheißene Messias ist. Einige Juden ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus an. Außerdem zahlreiche Griechen, heißt es, und nicht wenige von den angesehensten Frauen der Stadt. Aber mehrere Juden ereiferten sich, holten sich Männer aus dem Pöbel und zettelten einen Aufruhr an. Sie zogen zu dem Haus, in dem das Missionsteam Paulus, Silas und Timotheus untergebracht waren, aber sie waren nicht dort. Sie fanden nur den Hausbesitzer, den Jason, schleppten ihn vor die Stadtoberen und behaupteten, dass Paulus gegen den Kaiser aufhetzen würde. Und im Nu entstand auch da ein Aufruhr. Und noch in derselben Nacht ließen die Christen Paulus von Thessalonich nach Beröa weiterziehen. Und dort führte er seinen Auftrag weiter. Haben Sie sich auch schon manchmal gefragt, was gab dem Paulus denn den Mut, die Entschlossenheit und die Festigkeit, trotz so massiver Schwierigkeiten und Widerständen immer wieder weiterzumachen? Er musste ja in jeder Stadt mit Schwierigkeiten und mit Widerstand rechnen. Vier Beobachtungen, die ihm geholfen haben, neuen Mut zu fassen, entschlossen weiterzuziehen. Das Erste, er hat sich gefreut über Gottes Wirken. Er hat Klarheit. Der Thessalonicher Brief ist übrigens der älteste Brief, den hat Paulus schon ganz bald geschrieben, nachdem er die Gemeinde verlassen hatte. Er ist etwa 50 nach Christus verfasst worden. Und in dem ersten Kapitel, da beschreibt er das Wirken Gottes. Das heißt, er hat Klarheit über Gottes Wirken sich verschafft, indem er sich zurückerinnert hat, sich besonnen hat. Was ist denn da passiert? Und ich kann mir vorstellen, dass er das auf dem Weg bis zur nächsten Stadt, hat er ja genug Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. Und dass er vielleicht auch da schon den Brief seinen zwei Begleitern diktiert hat, wer weiß. Er schreibt diese ermutigenden Erlebnisse auf und ruft sie auch der Gemeinde wieder in Erinnerung zur Stärkung. Er hält die Offenheit der Thessalonicher fest, wenn man das erste Kapitel so liest, mit der sie das Evangelium als Wort Gottes aufnahmen. Er freut sich, wie entschieden sie ihren Glauben in die Tat umsetzten, wie ihr Handeln von der Liebe geprägt wurde. Und er hält den missionarischen Eifer der Gemeinde fest, der weit über die Stadtgrenzen hinausging. Er freut sich über ihre unerschütterliche Hoffnung, ihren Eifer, mit dem sie dem Vorbild Jesu folgten und dem lebendigen Gott dienten, und ihren Mut, sich von ihren alten Göttern abzuwenden. Das alles zählt er nochmal auf, staunt und freut sich darüber und hört nicht auf, Gott zu danken. Und daran ist mir was aufgegangen. Es ist wesentlich, wie wir die Geschehnisse und die Ereignisse deuten und bewerten. Wenn wir zu Kapitel 2 gehen, dann lesen wir in den ersten zwei Versen, dass er die Geschehnisse nicht einfach vergessen oder verdrängt oder hat einfach nicht erwähnt. Er benennt sie, aber er gewichtet sie nicht. Er benennt und betont das Wirken Gottes und sagt dann, Gott schenkte uns neuen Mut durch die Freude am Wirken Gottes, weil er sich das nochmal klar gemacht hat, was Gott getan hat. Kapitel 1, 2 bis 1 benennt er das. Ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessalonich auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Also die Frage ist, auf was will ich mich fokussieren? Auf das Wirken Gottes oder bleibe ich an den Widerständen, an den Schwierigkeiten hängen und schaue immer nur da drauf? Er hat Mut gewonnen, weil er sich auf das Wirken Gottes konzentriert hat und sich darüber Klarheit verschafft hat, was Gott getan hat. Und das Zweite, er hat Klarheit über seinen Auftrag und über seinen Auftraggeber. Und da lesen wir, Luther übersetzt es so, Gott hat uns für wert geachtet, uns das Evangelium anzuvertrauen. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht, ja, mal so weit. Gott hat uns für zuverlässig gehalten, dass wir das Evangelium verkünden und wir tun es in der Verantwortung vor ihm. Paulus weiß sich von Gott berufen und beauftragt, von Gott an seinem Platz gestellt. Er war nicht in eigener Mission unterwegs. Und das gibt ihm Mut und Festigkeit, Entschlossenheit, diesen Auftrag auszuführen, auch wenn es schwierig wurde. Als Beauftragte dürfen wir Lernende sein und Lernende bleiben. Als Beauftragte müssen wir weder alles können, noch fehlerfrei und perfekt sein. Und als Beauftragte dürfen wir bitten, den Vater bitten, dass er uns gibt, was wir brauchen. Erinnern Sie sich an das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Da ist doch der ältere Sohn, der sich nicht mitfreuen kann. Und der Vater sagt, alles, was ich habe, gehört doch dir auch. Du hättest mich doch einfach bitten können. Also, du hättest doch aus dem Vollen schöpfen können. Beauftragte Gottes dürfen aus dem Vollen schöpfen. Die müssen nicht aus dem letzten Loch pfeifen, weil sie sich verausgaben, weil sie nicht mehr können, sondern die können aus dem Vollen schöpfen. Wie das geht, da kommen wir nachher nochmal drauf. Zu wissen, wer mein Auftraggeber ist in meinem ganz normalen Alltag. Nicht nur, wenn ich einen Verkündigungsauftrag habe, so wie der Paulus, da weiß man es natürlich. Wenn ich einen Verkündigungsauftrag habe, wenn ich heute hier stehe, dass ich im Namen Gottes hier stehe und nicht in meinem eigenen. Aber nicht nur dann, auch in unserem normalen Alltagsleben will ich Gott als meinen Auftraggeber sehen. In meiner Schwestern-WG, in den verschiedenen Aufgaben, die mir aufgetragen sind. Wer ist letztlich der Auftraggeber in meinem Beruf, am Arbeitsplatz, mit den Kollegen? Will ich und kann ich Gott dahinter sehen, der mich dahergestellt hat, auch wenn es vielleicht schwierig ist? Oder zu Hause, in der Familie, der Ehefrau gegenüber? Oder als Mutter, als Oma, als Nachbarin? Oder in der männlichen Rolle natürlich genauso. Da sind wir auch die Beauftragten Gottes. Sich das immer wieder bewusst machen, das ist meine Übung, mein Übungsfeld. Und ich glaube, dass wir manchmal so komische Gewichtungen haben und denken, ja, das sind wichtige Aufgaben, die Wortverkündigung und das, was so bestimmte Leute tun, das sind wichtige Aufgaben. Und das, was ich tue, ist ja bloß Alltag, ist ja bloß die Wohnung in Ordnung halte oder was auch sonst. Aber ich glaube nicht, dass Gott solche Bewertungen hat. Ich glaube, dass die ganz anders sind. Als Beauftragter Gottes, mich in dieser Haltung zu üben, Lernende zu sein und mich darin zu üben, was meine Alltagsherausforderung mit sich bringt. Es macht schon einen Unterschied, in welcher Haltung ich meiner Mitschwester begegne oder man dem Ehemann, der Ehefrau begegnet, den Kindern, den Kollegen. Und in Vers 7 können wir nachlesen, dass der Paulus betont, es ist wichtig, demütig zu bleiben als Beauftragter Gottes. Er sagt, wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Hat er aber nicht getan. Als Beauftragte Gottes sind wir nicht automatisch im Recht oder haben das Sagen oder sitzen am längeren Hebel. Als Beauftragte Gottes zu wissen, ich darf das, was ich habe und bin, einbringen in Gleichwertigkeit mit den anderen. Das betont er in der zweiten Hälfte des Verses. Da kommen wir nochmal drauf hin. Entschuldigung. Da waren wir. Ja, und darin zu üben, im Alltag immer wieder zu fragen, Herr, was ist denn heute dein Auftrag für mich? Gell, wenn wir schon so genau wissen, was alles dran ist, wir durchgeplant haben den ganzen Tag, dann hat Gott nicht so viel Spielraum, uns zu zeigen, du, heute könntest mal noch den Besuch machen oder könntest da mal noch anrufen. Als Beauftragte Gottes immer wieder zu fragen, was ist heute dran? Als Lernende, als Übende. Und der nächste Punkt, den ich entdeckt habe, ist, er hat Klarheit über seinen Arbeitsstil. Es ist interessant, wie er immer wieder über seinen Arbeitsstil spricht. Schon im ersten Kapitel sagt er von dem Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. In Vers 2 und 3 sagt er, wir führen niemand in die Irre. Wir arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Wir verfolgen keine fragwürdigen, unlauteren, eigennützigen Absichten. Wir arbeiten nicht mit verdeckten Motiven oder unausgesprochenen Hintergedanken. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der uns unser Innerstes kennt und prüft. Vers 5. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anders. So hat er immer wieder sich reflektiert und geprüft, wie trete ich den Menschen gegenüber? Wie sehe ich sie? Er weiß sich nicht den Menschen, sondern Gott verpflichtet. Konkret heißt es, es ging ihm nicht um sein Image, um die Anerkennung von Menschen, um Menschen zu gefallen oder von ihnen geehrt zu werden. Und es geht ihm auch nicht um Gewinn oder darum, sich zu bereichern oder auf Kosten anderer zu leben. In Vers 9. Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten uns vor keiner Anstrengung. Ja, da kommen ziemlich viele Beschreibungen, die uns vielleicht auch ein bisschen anstrengend vorkommen. Wo wir denken, der hängt aber die Latte ganz schön hoch. Da muss ich mich ja anstrengen. In den unterschiedlichen Übersetzungen finden wir Beschreibungen wie korrekt, redlich, tadellos, vorbildlich, gewissenhaft, fair. Um diese Qualitäten einhalten zu müssen, muss man sich manchmal begrenzen und nicht unentwegt arbeiten, sondern immer mal wieder eine Pause machen und reflektieren. Wie ist denn gerade meine innere Haltung? Wie ist denn gerade mein Arbeitsstil? Versuche ich einfach, mein Ding durchzuziehen und die anderen müssen mit, ob sie wollen oder nicht? Er hat sich immer wieder reflektiert. Und es heißt dennoch, es heißt nicht unentwegt zu arbeiten, Tag und Nacht, bis wir nimmer können. Das beschreibt er zwar. Wir haben für unseren Lebensunterhalt gearbeitet, Tag und Nacht für unseren uns bemüht und scheuten keine Anstrengung. Es macht uns fast ein bisschen Angst, gell? Tag und Nacht zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass es gemeint ist, dass wir arbeiten bis zum Umfallen. Ich glaube, dass es eher heißt, demütig zu sein und seine Grenzen auch zu kennen und die Grenzen einzuhalten. Demut in dem Sinn, dass ich nicht besser sein will, als ich bin. Ich muss nicht besser sein, als ich bin. Ich muss mich nicht selber übertreffen. Und ich muss mich nicht mit anderen vergleichen und an anderen messen. Ich darf dankbar sein für das, was ich kann, und kann getrost das Gott überlassen, was ich nicht kann. Ich darf andere um Hilfe bitten, die das vielleicht können, was ich nicht kann. Tue ich auch immer, wenn ich die Bibelstunde vorbereite. Da brauche ich immer auch andere. Zum Beispiel, um die Folien zu machen. Zum Beispiel, um die Musik zu machen. Wir dürfen andere bitten. Ja, es ist schon auch anstrengend. Es kostet uns was, als Beauftragte Gottes unterwegs zu sein. Aber das macht uns klar, es geht ja auch um was. Es geht um sehr viel, wenn wir im Reich Gottes mitarbeiten. Es geht um das Heil und um die Rettung. Und auch dann, wenn ich nicht predige, sondern wenn ich mit den anderen lebe, geht es auch darum. Arbeitsweise, unsere Arbeitsweise soll dem Auftraggeber würdig sein. Da kann ich nicht nur einfach mein Stiefel fahren, wie es mir passt, und 5 Grad sein lassen. Das kostet schon auch Anstrengung und Mühe. Das heißt, ich muss mich immer auch mal wieder rausnehmen und reflektieren. Aber wenn ich das tue, daran kann auch mein Mut erstarken, meine Festigkeit und meine Entschlossenheit, und kann Früchte wachsen sehen. Das vierte, er hat Klarheit über die Beziehungen. Also in Vers 7 hat er ja gesagt, wir hätten das Recht gehabt und als Apostel Christi. Er sieht sich als Apostel Christi, als solcher pflegt er Beziehungen. Wie? Das sehen wir in Vers 8 und in Vers 11 auch noch, 10 und 11. So sehr hatten wir, also Moment, wir haben davon nicht vollen Gebrauch gemacht, dass, von der Autorität, die wir als Apostel Christi haben könnten. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Was ist das für eine Beziehung? Für eine Beziehungsqualität. Er gibt sich da voll rein. Wie eine Mutter, fürsorgend, wohlwollend, das Beste sehen wollen, das Gute tun wollen. Und er sagt aber auch in Vers 10 und 11, in all unserem Umgang, muss ich da jetzt weiterblättern? Nee, noch nicht. Ich sehe das nicht so gut, weil das so klein ist. In all unserem Umgang mit euch, unserem Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen und Gott selbst ist unser Zeuge. Ihr wisst, dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt, ermutigt, mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu berufen hat. Also wie eine Mutter gibt er sich in die Beziehung und gleichzeitig wie ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert, um jeden Einzelnen. Wir haben euch ermahnt, ermutigt, mit Nachdruck daran erinnert, gefördert und gefordert. Ist eher so die Seite des Vaters, gell? Coaching auf höchstem Niveau, könnte man auch sagen. Mit einem liebevollen Engagement und stets das Wichtigste im Auge behaltend, nämlich sie dahin zu führen, dass sie auch zur Ehre Gottes leben können. Dass sie so leben können, dass es Gott Freude macht. Dass Gott Freude an ihnen hat. Zur Ehre Gottes leben. So leben, dass Gott Freude hat. Und ich habe auch noch Freude dabei. Freude und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Um das zu erleben, da kann man nicht gebieterisch, herrschend, dominant auftreten und sagen, so muss ich es machen und nicht anders. Um das erreichen zu wollen, dazu gehört Respekt und Achtung, Wertschätzung dem Gegenüber. Auf Augenhöhe mit dem anderen zu sein, gleichwertig. Ich bin nicht mehr wert, ich bin nicht wichtiger, nur weil ich jetzt hier stehe und was sagen kann. Auf Augenhöhe. Auch wieder ein hoher Anspruch an uns. Aber wie gesagt, es geht um was. Es lohnt sich, diese Mühe zu machen. Denn mit diesem Arbeitsstil und mit dieser Beziehungsqualität befähigt Paulus seine Gemeinde, seine Nachfolger, die mit ihm unterwegs sind, ihr Leben auch so zu führen, dass Gott Freude daran hat. In den weiteren Kapiteln konkretisiert er das noch ein bisschen, was es dann heißt. Heute sind wir ja nur mal mit dem zweiten Kapitel beschäftigt. Also zusammenfassend kann man sagen, durch Freude und dankbares Festhalten am Wirken Gottes, durch Klärung des Auftrags und des Auftraggebers, durch Klärung des Arbeitsstils und durch Klärung der Beziehungen gewinne ich immer wieder Mut, Entschlossenheit und Festigkeit in meinem Leben trotz Widerständen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Klarheit, die wir in deinem Wort entdecken dürfen. Und dass wir uns daran orientieren können, in dem, wie wir leben, in dem, wie wir Ereignisse deuten und bewerten, indem wie wir uns als Beauftragte Gottes sehen, indem wie wir arbeiten und indem wie wir mit den anderen zusammen in Beziehung leben. Herr, danke, dass es wahr ist, dass wir Lernende sein dürfen, dass wir Fehler machen dürfen, und dass du uns gerne vergibst. Und ich danke dir, dass wir bei dir aus dem Vollen schöpfen können. Und dass wir in diesem Mut, in dieser Zuversicht unseren Weg auch heute wieder gehen können, zurück in unseren Alltag. Amen.
Friede, Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Nicht jenes Warten, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht mit Hass die Waage hält. Wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen, nicht der Friede dieser Welt. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Nicht jene Stille, die den Tod verkündet, da wo es früher einmal Leben gab, wo man kein Wort und keine Tat mehr findet, nicht die Stille überm Grab. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Der tiefe Friede, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom in unser Leben fließt, der Wunden heilen kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Der Friede Gottes will in dir beginnen. Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen. Friede, der nach außen wächst. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit dir.
Wir dürfen uns noch unter den Segen Gottes stellen. Sie dürfen sich gern dazu hinstellen, wenn Sie mögen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seine Klarheit und seinen Frieden. Amen.
Wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Tiefe, reiche, klare strömt er Tag und Nacht mit unwiderstehlich wunderbarer Macht. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruhe, alle meine Sorgen alles deckst du zu. Ström der Friede Gottes über mich dahin. Müssen alle finstern Mächte von mir fliehen. Seine Fluten tragen Hast und Sorgen fort. Friede meines Gottes, Segen, Ruhe, Ort. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruhe. Alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Wechselt auch hienieden Licht und Schatten ab. Strahlt doch meine Sonne warm auf mich herab. Wunderbar getragen von der Friedensflut, sing ich froh dem Ewigen, Herr, wie hab ich's gut. In dir ist geborgen stille, tiefe Ruhe. Alle meine Sorgen, alles deckst du zu.
Ein schöner Sonntag, gutes Nachhausekommen und herzliche Einladung zum Kaffee.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.